Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ihr euch aufgemacht habt heute am Wahlsonntag in die Mühle. Fällt eigentlich leicht, nach den Tagen mit dem Bruder Blitz hier zu stehen, der brillante Predigten gemacht hat und Vorträge. Aber ich tröste mich immer damit, dass Jesus auch einfache Menschen gerufen hat, Fischer damals, die nicht studiert haben. Und auch im Alten Testament hat Gott schon Schäfer als Propheten berufen, und so wage ich einfach auch heute mal euch das Wort Gottes nahe zu bringen. Ja, der Albrecht hat schon manches gesagt zu der heutigen Situation, und heute ist ja Wahl, wo sich manches dann vielleicht entscheidet. Es gibt ein Buch, was der Weltliteratur gehört, das habe ich schon als Jugendlicher gelesen. Quo Vadis ist auch verfilmt worden. Quo Vadis, habe ich mich gefragt. Quo Vadis, wohin gehst du, Deutschland? Wohin gehst du, Europa? Und da sieht es für uns Christen nicht so sehr rosig aus. Denn das Buch Quo Vadis handelt von der Christenverfolgung unter der römischen Herrschaft. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Mich beschäftigt und vielleicht euch auch, Quo Vadis, Domini, wohin gehst du, Gemeinde Jesu? Ist Gemeinde Jesu ein Auslaufmodell? Wenn man heute in die Welt hineinblickt und in die christlichen Versammlungen, dann kann man manchmal den Eindruck gewinnen, ja, es wird immer weniger, es wird immer weniger. Der Druck nimmt immer mehr zu. Wo gehen wir hin? Sind wir Auslaufmodell? Und ich möchte einfach meine Ausführungen in 4 Punkte mal auslegen und bedenken. Punkt 1, was ist eigentlich überhaupt Gemeinde? Zweitens, was ist eine christliche Gemeinde? Drittens, wer gehört zur christlichen Gemeinde? Und dann als 4. Punkt wage ich mal einen Ausblick. Die Definition von Gemeinde, allgemein auch politisch, ist die unterste Verwaltungseinheit. Wir kommen alle aus einer Gemeinde. Hier ist die Gemeinde Niederlungwitz. Und so sind wir immer eingebunden auch in eine politische Einheit. Es ist die unterste Verwaltungseinheit und beinhaltet eine Gruppe von Menschen, also von Personen, die sich mit irgendetwas identifizieren. Wenn wir heute die Wahlplakate anschauen in dieser Welt und um uns herum, dann präsentieren sich immer wieder Personen, die sich empfehlen, gewählt zu werden. Also, die wollen in der Verwaltungseinheit etwas zu sagen haben. Oder man identifiziert sich mit einer Ideologie, denn diese Personen haben ja ein Wahlprogramm, die haben eine Vorstellung, wie die Gemeinde geführt wird, was vorrangig gemacht wird und was nicht. Und eine Gemeinde, sie bilden sich als eine Gemeinschaft mit anderen, mit denen sie sich verbunden fühlen. Und zu einem bestimmten Zweck. So eine Partei fühlt sich verbunden mit ihren Mitgliedern und hat einen bestimmten Zweck, den sie auch heute in ihren Wahlprogrammen dann präsentieren und präsentiert haben. Und so eine Gemeinschaft, ja, die fordert immer heraus. Da gibt es Außenseiter. Und man fühlt sich durch die Außenseiter bedroht und unterwandert. Ich will jetzt hier keine Partei erwähnen, aber man kriegt das mit. Die wird bekämpft, als Außenseiter dann hingestellt. Und ihr ganzes Interesse widmet sich, diese Außenseiter dann wirklich zu bekämpfen und zu hassen und zu verfolgen. Wer aus der DDR-Zeit kommt, der weiß, dass es da einen Klassenfeind gab. Kapitalismus. Wir waren ja im Sozialismus und Kommunismus. Und mit aller Macht haben sie diesen Klassenfeind bekämpft und haben uns gewarnt vor diesem Klassenfeind. Und heute sind wir selber solche Klassenfeinde. Hat nicht funktioniert. Oder ich denke da auch, was immer auch Außenseiter waren, das sind die Juden gewesen. Die wurden bekämpft, man wollte sie ausrotten. Und so ein verrückter Österreicher hat mal gesagt, wenn Gott gesagt hat, er will sie wieder nach Palästina bringen, werden wir dafür sorgen, dass sie zum Nordpol kommen. Ach, sollte nicht recht behalten. Israel ist wieder in ihrem Land. Das Wunder ist geschehen. Gott hat sein Wort erfüllt, dass er es wieder in das Land der Väter einpflanzt. Und man kann es auch noch weiter ausweiten. Wir alle wissen, dass die Täufer, die Glaubenstaufe praktiziert, bekämpft werden von den etablierten Kirchen. Die Märtyrer, die ersäuft worden sind, nur weil sie die Glaubenstaufe noch mal gemacht haben, sind verbrannt worden, sind wirklich gehasst worden mit allen Mitteln, die ihnen damals zur Verfügung standen. Nach dem Motto, willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein. Und so sind auch die ganzen Kriege entstanden, wo Tausende und Abertausende und Millionen ihr Leben lassen mussten, nur weil welche anders gedacht haben und anders gehandelt. Aber wir wollen uns der christlichen Gemeinde, den Christen, wollen uns einmal zuwenden. Von dem, was wir gehört haben, halten wir fest, was auch für uns gilt. Christliche Gemeinde identifiziert sich mit einer Person, nämlich mit Jesus Christus. Und wir tragen seinen Namen, Christus, Christen. Und man fühlt sich auch untereinander verbunden, deswegen sind wir auch hier. Irgendwo gehören wir zusammen, wir wissen das. Der Geist Gottes verbindet uns. Und wir bilden ja einen Leib, wie die Bibel sagt, den Leib des Christus, als einzelne Glieder. Und wir verfolgen auch einen Zweck, nämlich Gott zu verherrlichen durch Wort und Tat und auch durch Gesang. Und das Ziel für uns ist immer einmal, dass wir seine Herrlichkeit erreichen, dass wir eingehen können in das Reich seines lieben Sohnes Jesus Christus, dass wir in den Himmel kommen. Und als drittes wollen wir der Frage nachgehen, wer gehört nun zur Gemeinde Jesu als lebendiges Glied seines Leibes? Ist es die Taufe? Die Großkirchen sagen es so. Auch die Säuglingstaufe gehört dazu. Sie formulieren das so, wir taufen dich hinein in den Leib des Christus und du bekommst den Heiligen Geist. Nun stimmt das ja nur teilweise. Ein Säugling bekommt noch nicht den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist bekommt nur, wer sich für Jesus Christus ganz bewusst entschieden hat, sich bekehrt hat von seinem alten Leben zu einem Leben mit Jesus. Der bekommt den Heiligen Geist. Die Taufe bewirkt gar nichts. Es ist lediglich ein Bekenntnis. Und ein Säugling kann sich noch nicht bekennen. Und so kann man wirklich sagen, die Säuglingstaufe ist eine ganz große Irrlehre. Man produziert Scheinchristen und Scheinheilige, die sich dann vielleicht darauf berufen und auch gestärkt werden darin, ja, du bist getauft, du gehörst jetzt zu Jesus und du kommst mal in den Himmel. Ganz sicher. Es ist ein Wunschdenken, auch von Eltern. Und wer will das nicht, dass seine Kinder mal in den Himmel kommen und nicht in der Hölle landen? Aber es ist der verkehrte Weg. Es ist nicht der biblische Weg. Und wie schwer es ist, wenn man als Säugling getauft worden ist, sich davon zu lösen und zu sagen, jawohl, ich will das Bekenntnis wirklich vor Gott und vor Menschen und der unsichtbaren Welt, auch vor Geschwistern, aussprechen. Da weiß, wie schwer man sich davon löst, weil die Kirche sagt, dann bist du kein Glied mehr am Leibe Christi, dann bist du verstoßen, dann kommst du nicht in den Himmel. Es wird mit Druck gearbeitet und man erlebt nicht die Freiheit der Kinder Gottes. Aber wer es dann gemacht hat, der ist dankbar darüber. Und selbst Luther konnte sagen, ich bin getauft. Es hat schon seinen Sinn, diese Taufe. Es ist nicht nur ein Besprengen mit Wasser. Viele sagen auch, es sind die guten Werke, die uns in den Himmel bringen. Die guten Werke, ja, sie gehören dazu zu einem Christenleben, aber sie bringen uns nicht in den Himmel. Mit den guten Werken kommen wir nicht in den Leib des Christus. Warum ist das so? Im Psalm 14, Vers 3 steht, alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. In den Augen Gottes sind wir alle abgewichen. Oder kann einer von uns sagen, ich habe noch nie gesündigt, ich habe noch nie gefehlt. Und auch Psalm 53, Vers 3 sagt es auch noch einmal. Gott hat vom Himmel herabgeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob einer verständig ist, ob da einer ist, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. In den Augen Gottes sind wir alle abgewichen, auch wenn wir noch so gute Werke getan haben. Sie sind lobenswert, die guten Werke. Ich will sie nicht schlecht machen, aber sie bringen uns nicht in den Himmel. Sie bringen uns nicht in die lebendige Gemeinde und in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und ich weiß, was es bedeutet, die guten Werke abzulegen. Als es mir klar geworden ist, du hängst an deinen guten Werken und willst sie einmal vor Gott präsentieren, was du alles gemacht hast. Ja, ich bin als Kind schon mit in die Gemeinschaft gegangen. Kinderstunde und Jugendarbeit und Stunden gehalten und so weiter. Ja, das will ich einmal vor Gott schon vorbringen. Und dann wurde es immer deutlicher in mir, dann vertraust du nicht mehr Christus allein, wenn du diese guten Werke immer wieder hervorhebst und vor Gott bringen willst. Jesus will aber allein unsere Rettung sein. Und dann hat ein Kampf in mir stattgefunden über Wochen. Ich war gar kein Mensch mehr. Tag und Nacht hat mich das beschäftigt. Gib die guten Werke preis. Jesus allein. Aber ja, wenn das doch nicht ganz stimmt, dann hast du wenigstens noch deine guten Werke. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die bringe ich doch mal vor Gott, das habe ich doch gemacht. Bis mir das alles zu schwer wurde und ich wirklich zusammengebrochen bin und konnte sagen, ja, Herr Jesus, du allein sollst meine Rechtfertigung sein vor dem Vater. Und wenn das nicht stimmt, was in der Schrift steht, ja, dann bin ich bereit, in die Hölle zu gehen. Aber ich will dir vertrauen. Das ist ein Kampf und der Teufel will das mit allen Mitteln verhindern. Denn wenn wir auf unsere guten Werke noch schauen, brauchen wir Jesus nicht wirklich. Was lehrt die Bibel, wer dazu gehört? Nicht das Äußere ist entscheidend, irgendeine Mitgliedschaft in einem Verein oder in einer Kirche oder in einer Versammlung, sondern das Wichtigste ist das Innere, das Herz. Und Gott sagt einmal, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Nicht dein Verstand, nicht deine Werke, sondern gib mir dein Herz. Es muss im Herzen erlebt werden, die Bedingungen durchlebt werden, die dazu führen, dass man in die Gemeinde hineinkommt, in die lebendige Gemeinde. Und du musst dich auch immer wieder fragen, hast du jemals aus tiefstem Herzen erkannt, und Gefühl, dass du gegen Gottes Gebot und Gesetz gesündigt hast und damit eigentlich die Hölle verdient hast? In Jakobus 2, Vers 10 steht, wer das ganze Gesetz hält und an einem schuldig wird, ist dem ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht morden, der hat auch gesagt, du sollst nicht lügen. Und eine Sünde reicht, um dich von Gottes Reich auszuschließen, weil Gott keine Gemeinschaft mit Sündern hat und mit Sünde. Er ist heilig, er ist gerecht. Und jeder, der sündigt, wird gerecht, dann schuldig gesprochen, versagt. Hast du jemals erlebt, dass du weißt, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen als Sünder? Und im Gericht wird es dann keine Gnade mehr geben? Dann gehst du diesen Weg, der keine Wiederkehr findet. Kennst du eine Zeit, wo das überführte Gewissen es als unerträglich empfand, von Gott getrennt zu sein? Und bist darüber zusammengebrochen, hast Buße getan. Wenn man bedenkt, was Johannes erlebt hat, als er den lebendigen Herrn gesehen hat, er ist umgefallen wie tot und Jesus musste ihn erst anrühren. Oder wie Hiob, der gesagt hat zum Schluss, ich habe nur von dir vom Hören und Sagen gehört, aber nun habe ich dich erkannt und ich lege meine Hand auf meinen Mund. Hast du jemals diesen Zustand gehabt, dass du gesagt hast, ich brauche Jesus, um in den Himmel zu kommen? Ich vergehe ohne ihn. Meine Sünden bringen mich in die Hölle. Ist dir bewusst, dass die Ursache all dem, dass wir sündigen, in der Erbsünde liegt? Habt ihr schon mal davon gehört? Wir sind als Sünder geboren. Und im Psalm 51 sagt David 5-7, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden und rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Also wir werden als Sünder geboren. Wir sind keine Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Dieses Gehen der Sünde haben wir mit Adam im Paradies in uns aufgenommen. Wir müssen sündigen und wir finden oftmals gar nicht dabei und merken es gar nicht, dass wir in den Augen Gottes Sünder sind. Und Gottes Zorn auf uns Adams Kindern liegt. Und wir machen das dann wie Adam auch. Wir schieben die Schuld dann weg von uns auf andere. Adam hat die Schuld auf Gott geschoben. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Du bist schuld, warum hast du mir die gegeben? Also ich kann eigentlich gar nichts dafür. Und so ist das ganze Denken einer Psychologie, die Schuld auf andere zu schieben. Aber damit wird sie nicht gelöst, damit kommt sie nicht aus der Welt. Wir brauchen Vergebung der Schuld, damit wir nicht Gott anklagen. Und wie oft geschieht das in unserem Leben, im alltäglichen Leben, dass wir Gott anklagen? Warum machst du das so? Warum? Und weshalb das geschieht, das erkennen wir dann gar nicht. Es geschieht oftmals, um uns zu zeigen, dass wir aus eigener Kraft nicht in den Himmel kommen können. Wenn wir aber bereit sind, auf uns und nach innen zu blicken, wird uns wohl bewusst, dass die Sünde in uns schlummert und bestimmte Umstände sie weckt. Wir können dankbar sein, dass wir hier in Deutschland geboren sind und nicht in irgendeinem Slum in Indien. Da würden wir vielleicht auch ganz anders handeln. bestimmte Umstände bringt das zutage, was in uns ist. Mir hat mal ein alter Mann gesagt, redest du noch mit deinem Bruder? Da habe ich gesagt, ja, mache ich doch. Ja, dann hast du auch noch nicht geerbt. Ich wüsste, das ist auch unter Christen ein ganz großes Problem, die Erbschaft, wo sich Glaubensgeschwister entfremdet haben, miteinander nicht mehr reden, weil angebliche Ungerechtigkeit da mit im Spiel ist. Die Sünde ist in uns. Und Manfred Siebald hat das mal so formuliert in einem Lied. Ich töte mit Blicken, verletze mit Worten. In meinem Gedanken beißt mancher ins Gras. Man braucht ja nicht gleich mit Taten zu morden. Es macht auch mit Blicken und Wünschen schon Spaß. Gott hat ein Recht, uns zu verdammen, weil Sünde in uns ist. Und wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern sündigen, weil wir sündig sind. Und auch als Glieder der Gemeinde Jesu sind wir noch in der Lage zu sündigen. Aber wir dürfen immer wieder kommen zu Jesus, dass er uns vergibt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus. Und ich habe es gestern auch wieder erlebt, wie schnell das geht, dass man in Sünde fällt. Ich hatte eine Differenz mit meiner Frau. Sie meinte, sie hat recht. Und ich dachte, ich habe recht. Mit einem Wort gibt es andere. Und es ist eskaliert und jeder ist auseinandergerannt. Und ja, du musst morgen predigen in der Gemeinde. Das geht gar nicht. Ich habe noch mal meine Predigt angeguckt, habe mich nur Buchstaben angeschaut. Ich hatte überhaupt keinen Bezug mehr dazu. Mitten in der Nacht. Sie konnte nicht schlafen, ich konnte nicht schlafen. Jeder ist in seine Ecke, hat gebeten. Und dann habe ich so gedacht, Herr Jesus, wir sollen unsere Frauen lieben als Männer, wie du deine Gemeinde liebst. Mit allen Macken und Runzeln. Und jetzt bist du so sauer auf deine Frau. Du musst das in Ordnung bringen. Und dann ist mir schwer gefallen. Entschuldige, ich hätte anders reagieren müssen. Es war nicht nötig. Es war ja auch gar kein richtiger Grund da, nur eine Lappalie. Und der Teufel hat es fertig gebracht, uns so aneinander geraten zu lassen, dass vielleicht heute, ich hätte gar nicht predigen können. Wir können doch sündigen. Aber wir dürfen sie immer wieder zu Jesus bringen, der uns vergibt und gern vergibt. Und dass selbst unsere angeblich guten Werke auch von Sünde durchzogen sind, weil wir damit unsere eigene Gerechtigkeit errichten, weil wir damit sagen, Herr Jesus, ist schon schön und gut, ich brauche dich, aber ganz alleine schaffst du es nicht, ich muss noch ein bisschen nachhelfen. Selbstgerechtigkeit, der Stolz unseres Herzens, wird nicht zulassen, dass wir uns wirklich ganz auf das verlassen, was Jesus für uns am Kreuz bewirkt hat. Und so sind wir auch als Gläubige noch oft ungläubig wie Thomas damals. Da heiße ich ja auch gerade noch Thomas, nehme ich mal an. Ja, Thomas, der mit Jesus unterwegs war, der erlebt hat die Wunder, die Jesus getan hat, was er alles im Leben bewirkt hat. Und als die anderen Jünger sagen, Jesus ist auferstanden, es ist wahr geworden, was er gesagt hat, dass er auferstehen wird, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, ich lege meine Hände in seine Wundmale. Voller Zweifel. Und Jesus musste erst kommen und ihn ganz persönlich anreden. Lege deine Hände in meine Male und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Sind wir jemals darüber unglücklich gewesen, dass wir damit Jesus traurig machen, wenn wir so ungläubig sind, so voller Zweifel und sein Wort in Frage stellen und sein Handeln? hat nicht der oberflächlichen traditionelle Glaube den zuversichtlichen, lebendigen Glauben gehindert? Liegt die Ursache an den falschen Hirten und Führern und deren Verkündigung, die den tiefen, festen und kindlichen Glauben weggepredigt haben aus den Gemeinden, vor denen uns Gottes Wort immer wieder eindringlich warnt, im Alten wie auch im Neuen Testament, die anstatt die Herde zu warnen vor den Wölfen und zu verteidigen, werden sie selbst zu Wölfen, aber im Schafspelz. Und sie fangen dann an, mit den Wölfen zu heulen. Das erleben wir heute ganz aktuell. Gemeinde wird nicht geschützt, sondern wird der Welt angepasst, wird den Wölfen ausgeliefert. Matthäus 7, Vers 15 lesen wir: Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Und Apostelgeschichte 20, Vers 29 sagt Paulus: Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht. Ist das nicht die Ursache dieser verkehrten Führer, Propheten und Theologen, dass wir heute den Eindruck haben, Gemeinde Jesu, ein Auslaufmodell? Ist das nicht die Ursache dafür, dass überhaupt Erweckung ausbleibt, weil den Leuten beschwichtigt wird, ja, ihr seid getauft, es reicht, wenn ihr sagt, Jesus liebt uns? Weil dadurch die Gemeinde sich der Welt anpasst, weil sie nicht mehr vor der Welt warnt, die uns abziehen will. Eine Predigt, die nur Mitglieder macht, die sich einbilden, zur Gemeinde Jesu zu gehören. Scheinchristen, Taufschein, Konfirmationsschein, Trauschein, Totenschein und dann kommst du in den Himmel. Eine ganz große Irrlehre. Einbilden, gläubig zu sein. Nicht nur Einzelne, sondern auch ganze Gemeinden. Und Jesus sagt es einmal selber in der Offenbarung, in den Sendschreiben an die Gemeinden, Offenbarung 3, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und Bemitleidenswerte, arm und blind und bloß bist. Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Und Buße heißt, denke mit Gott, nicht mit anderen Menschen, nicht mit Ideologien oder irgendwelchen anderen Dingen, die gerade dem Zeitgeist entsprechen, sondern denke mit Gott, richte dich nach dem, was in seinem Wort steht. In Vers 20 geht es weiter. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus sagt, das sagt der, der das Amen ist. Und wann sagen wir Amen? Am Schluss. Es ist Endzeit. Es ist letzte Zeit. Mehr kommt jetzt nicht. Wir sind am Ende der Endzeit angelangt. Und wer den Vortrag mitgehört hat vom Markus Blietz, Niedergang der Zivilisation, der wird Parallelen gefunden haben zu unserer Zeit. Wenn Reiche untergehen, dann war es immer die Unmoral, die Sünde, wo Gott sein Nein dazu gesprochen hat. Der Amen heißt, das ist also der Schluss. Und dann ist das Tragische und Traurige, was wir hier lesen müssen. Jesus steht vor der Tür. Er ist gar nicht mehr drin in der Gemeinde. Es ist nur noch ein frommer Haufen. Selbstgerechter Haufen. Wo war das? Wohin gehst du, Gemeinde? Wo war das, Domini? Wohin gehst du in dieser letzten Zeit? Wir hatten 2000 Jahre Gnadenzeit. Und die Bibel sagt, die geht zu Ende. Noch ist Gnadenzeit, noch können sich Menschen für Jesus entscheiden. Wie lange noch? Nun möchte ich noch kurz zum Ausblick kommen. Für die, die durch Glauben an Jesus Christus gerecht gemacht sind, denen seine Gerechtigkeit zu ihrer Gerechtigkeit geworden ist, die können von Herzen dankbar sein. Sie gehören zum Leib des Christus, zur lebendigen Gemeinde dazu. Ihr, die in Wirklichkeit einer unsichtbaren himmlischen Welt zugehört, die Erfahrung gemacht habt, ich gehöre dazu. Meine Sünden sind mir vergeben. Die Sünden, die ich getan habe, die Sünden meines Unglaubens, meine Erbsünde, alles ist unter dem Kreuz ausgelöscht. Wir haben Buße getan und haben uns Jesus anvertraut. Wer das erfahren hat und auch immer wieder erfährt und erlebt, weiß, ich gehöre zur lebendigen Gemeinde und bin ein Glied am Leibe Christi. Ich bin ein Glied, ein lebendiges Glied. Ich habe die Verbindung zu Jesus. Ich habe mal meinen Daumen abgesägt, bin durchs Gelenk, der Kreissäge. War nicht sehr schön, hing nur noch an der Haut. Da merkt man erst mal, wenn die Verbindung abreißt zum Körper, dann stirbt das Glied. Gott hat ein Wunder getan, ich habe ihn noch. Ich kann ihn auch noch bewegen und benutzen. Ich war Uhrmacher gewesen, es war eine Unmöglichkeit gewesen, das weiterzumachen. Gott hat das Gebet erhört, wir haben wirklich ihn angefleht. Wir brauchen die Verbindung und müssen sie immer wieder suchen und pflegen. Wir brauchen die Verbindung untereinander, auch als Glieder. Und deswegen sind wir auch hier. Wir brauchen Gemeinschaft und Gemeinde. Wir brauchen sein Wort, um uns nicht zu verirren, damit uns die falschen Hirten nicht in die Irre leiten. Und das geht nicht nur online. Eine schöne Sache, mit den Online-Predigten anzuhören. Aber ich habe schon gehört, das ist ja so was Angenehmes. Früh sitzen wir auf dem Sofa und beim Frühstück, da hören wir eine sehr gute Predigt. Und das sind auch gute Predigten. Wirklich hervorragende Predigten. Aber sie ersetzen nicht die Gemeinde. Warum brauchen wir einander? Damit wir nicht abfallen. Aber eigentlich, ein Glied am Leibe Christi kann gar nicht abfallen, aber man kann ganz übel fallen. Und wir erleben das. dass auch Glaubensgeschwister ganz übel fallen können. Passt auf euch auf. Die Schrift sagt, gewöhnt euch nicht, die Gemeindeversammlungen zu versäumen. Denn die Welt will uns zurückziehen. Der Teufel schläft nicht. Wir sind ihm ein Dorn im Auge. Auf uns hat er es abgesehen. Und ich habe so den Eindruck gewonnen, all diese Maßnahmen, die jetzt geschehen, zielen geistlich gesehen nur darauf ab, die Gemeinde zu zerstören, auszuschalten. Und mir ist dann das Beispiel von Daniel eingefallen. Die Feinde Daniels, die neidisch waren auf ihn, haben ein Gesetz erlassen, was alle einhalten mussten, dass niemand seinen anderen Gott betet, außer zum König. Und der Grund dieses Gesetzes war nur, den Daniel auszuschalten. Und alle anderen mussten sich da mit hineinbegeben. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Daniel hat sich nicht gebeugt. Er hat seinem Gott weiter die Ehre gegeben. Lebendige Gemeinde besteht aus lebendigen Gliedern, die wissen, dass Jesus als Haupt kommt, um sich mit seinem Leib bei der Entrückung zu vereinen. In Offenbarung 20 lesen wir Vers 6. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Bis dahin wird es kein Auslaufmodell sein, Gemeinde Jesu. Die Pforten der Hölle, sagt die Schrift, werden die Gemeinde nicht überwältigen. Aber danach, da gibt es das Auslaufmodell. Dann gibt es nämlich die Gemeinde nicht mehr. Und da schreibt Paulus im 2. Thessalonicher, und damit komme ich zum Schluss, 2, 6 und 7 von Vers 5 an schon, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und wer hält das zurück, dass das antichristliche Reich entsteht? Die Gemeinde Jesu. Das Salz der Erde, das Licht der Welt wird dann nicht mehr da sein und dann wird es finster und kalt und der Antichrist sein Werk hier tun, was auch in der Bibel beschrieben ist. Er wird sich austoben. Und deswegen endet die Offenbarung auch mit den Worten, ja, komm bald, Herr Jesus. Und jetzt möchte ich noch ein Wort an die sagen, die jung sind und die Eltern sind. Und sagen, Herr, ich kann es eigentlich nicht richtig mit vollem Herzen sagen. Ich möchte ja noch heiraten, ich möchte ja noch Kinder haben. Das Leben ist doch auch noch schön. Oder die Eltern sind, die sagen, ja, ich möchte doch das noch erleben, wie meine Kinder groß werden, wie ich vielleicht mal Enkel habe. Wir müssen nicht heucheln, dass wir sagen, ja, komm bald, Herr Jesus, und im Herzen sagen wir, ja, noch lange noch nicht, ich will ja noch so viel erleben. Wir sollten ehrlich sein. Aber, und das sollte wirklich unsere Herzenseinstellung sein, wenn er kommt, dass wir dann gerne mit ihm in die Herrlichkeit gehen. Amen. Wollen wir noch zusammen beten? Vater im Himmel, wir danken dir, dass du die Gemeinde deines Sohnes Jesus Christus bis hierher bewahrt hast, dass sie durch viele Nöte gehen musste und auch vieles schwerer erleben musste. Wenn wir zurückblicken auf die 2000 Jahre und auch bis heute in anderen Ländern, was deine Kinder alles durchmachen müssen, Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns die Kraft schenkst, wenn Prüfungen kommen, wenn diese Zeiten uns erreichen, dass wir dann auf dich schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und damit rechnen, dass du uns die Kraft dann gibst, wenn wir sie brauchen. Amen.